und herzlich willkommen bei Erwartet, das tägliche Bibelhörbuch. Heute ist der 4. November. Ich bin Ilonka und wir lesen weiter in unserer täglichen Bibellese. Schön, dass ihr auch heute reinhört und mit uns gemeinsam weiterlest. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Segen beim Zuhören oder auch beim Mitlesen. Das zweite Buch Chronik, Kapitel 33. König Manasse von Juda. Manasse war bei Herrschaftsantritt 12 Jahre alt und regierte 55 Jahre lang in Jerusalem. Er tat, was Jahwe verabscheute, und übernahm die schrecklichen Bräuche der Völker, die Jahwe vor den Israeliten vertrieben hatte. Er baute die Höhenheiligtümer wieder auf, die sein Vater Hiskia zerstört hatte. Er ließ Altäre für Baal und Pfähle für die Aschera aufstellen. Er warf sich vor dem Heer der Sterne am Himmel nieder, brachte ihm Opfer und stellte ihm Altäre im Haus Jahwes auf, das dieser doch zur Wohnstätte seines Namens bestimmt hatte. In beiden Vorhöfen des Tempels errichtete er Altäre zur Verehrung der Sterne. Seine eigenen Söhne ließ er im Ben-Hinnom-Tal als Opfer verbrennen. Er gab sich mit Zauberei, Zeichendeutung und Wahrsagerei ab, ließ sich mit Toten und Orakelgeistern ein. So tat er vieles, was Jahwe verabscheute, und forderte seinen Zorn heraus. Er ließ auch ein Götzenbild anfertigen und im Haus Gottes aufstellen, von dem Gott doch zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte: In diesem Haus und in Jerusalem, das ich mir aus allen Stämmen Israels ausgesucht habe, soll mein Name für immer wohnen. Ich will Israels Fuß nicht mehr von dem Boden entfernen, den ich euren Vorfahren gegeben habe, wenn sie mir nur gehorchen und die Gebote und Vorschriften meines Gesetzes befolgen, das mein Diener Mose ihnen verordnet hat. Aber Manasse verführte sie, mehr Böses zu tun als die Völker, die Jahwe vor den Israeliten beseitigt hatte. Jahwe warnte Manasse und sein Volk, doch sie achteten nicht darauf. Da ließ Jahwe die Heerführer des Königs von Assyrien gegen sie anrücken. Sie fingen Manasse mit Widerhaken, fesselten ihn mit Bronzeketten und brachten ihn nach Babylon. In dieser Bedrängnis flehte er Jahwe, den Gott seiner Väter, an und demütigte sich tief vor ihm. Als er so zu ihm betete, ließ Gott sich von ihm erbitten und er hörte sein Gebet. Er ließ ihn nach Jerusalem zurückkehren und weiter als König regieren. So erkannte Manasse, dass Jahwe Gott ist. Nach seiner Rückkehr ließ er eine sehr hohe Mauer außen an der Davidsstadt errichten. Sie lief im Tal an der Gihon-Quelle vorbei bis zum Fischtor und umschloss den Ophel. In allen befestigten Städten Judas setzte er Kommandanten ein. Er entfernte auch die fremden Götter und das Götzenbild aus dem Haus Jahwes, ebenso die Altäre, die er auf dem Tempelberg und in Jerusalem gebaut hatte, und ließ alles vor die Stadt werfen. Den Altar Jahwes stellte er dagegen wieder her und brachte Schlacht- und Freudenopfer auf ihm dar. Auch verpflichtete er die Judäer, nur noch Jahwe, dem Gott Israels, zu dienen. Das Volk allerdings opferte auch noch auf den Opferhöhen, jedoch nur Jahwe, seinem Gott. Was es sonst noch über Manasse zu berichten gibt, über sein Gebet zu seinem Gott und über die Worte der Seher, die im Namen Jahwes zu ihm gesprochen hatten, ist nachzulesen in der Chronik der Könige von Israel. Sein Gebet und dessen Erhörung, alle seine Sünden und Treulosigkeiten, die Orte, an denen er Opferhöhen gebaut, Aschera-Pfähle und Götzenbilder aufgestellt hatte, bevor er sich demütigte, all das findet sich in der Chronik der Seher. Als Manasse starb, wurde er bei seinem Palast bestattet und sein Sohn Amon trat die Herrschaft an. König Amon von Juda. Amon war bei Herrschaftsantritt 22 Jahre alt und regierte 2 Jahre lang in Jerusalem. Wie sein Vater Manasse tat er, was Jahwe missfiel. Amon brachte allen Götterbildern, die sein Vater Manasse gemacht hatte, Opfer und verehrte sie. Im Gegensatz zu seinem Vater Manasse demütigte Amon sich aber nicht vor Jahwe, sondern vermehrte noch die Schuld. Da verschworen sich einige seiner Hofbeamten gegen ihn und töteten ihn in seinem Palast. Doch die Bürger des Landes erschlugen alle, die sich gegen König Amon verschworen hatten, und riefen seinen Sohn Joschia zum König aus. Wir beginnen heute mit dem Buch Hosea und da würde ich noch ganz kurz eine Einleitung dazu geben. Und zwar lesen wir in diesem Buch über Gottes Liebe zu seinem treulosen Volk. Noch gegen Ende der Regierungszeit Jerobeams II. Wurde Hosea zum Propheten berufen. Er musste den Niedergang des Nordreiches und den Untergang der Hauptstadt Samaria 722 vor Christus erleben und noch zusehen, wie Israel in die assyrische Gefangenschaft geführt wurde. Von leidenschaftlicher Liebe zu seinem Volk erfüllt, predigte und lebte er ihnen 40 Jahre lang vor, wie Gott über sie dachte. Der Prophet Hosea ist der einzige der Schriftpropheten, der aus dem Nordreich Israel stammte und dessen Botschaft hauptsächlich an dieses Königreich gerichtet war. Er ließ sein Volk vor Gottes Gericht erschrecken, zeigte den Israeliten aber auch immer wieder die lockende Liebe ihres Gottes. Hosea gilt als der Johannes des Alten Testaments. Sein Name bedeutet Rettung. Wir lesen, wie Hosea durch die Heirat einer Hure Gottes Liebe zu Israel symbolisieren muss, aber auch dessen Bestrafung und Wiederannahme. Hosea 1. Hoseas Ehe. Wort Jahwes, das zu Hosea ben Beeri kam, als Uzia, Jotham, Ahas und Hiskia Könige von Juda waren und als Jerobeam ben Joasch über Israel regierte. Eine Anmerkung. Weshalb Hosea die 6 Könige des Nordreiches, die nach Jerobeam II. Regierten, nicht erwähnt, ist unbekannt. Vielleicht wollte er auf diese Weise zeigen, dass nur die davidischen Königslinie von Gott bestätigt war. Jerobeam regierte 793 bis 753 vor Christus, Hiskia 715 bis 686 vor Christus. Hoseas Wirkungszeit dauerte also mindestens 38 Jahre von 753 bis 715 vor Christus. Weiter im Text. Hoseas Familie als Bild für Israel. Als Jahwes Reden mit Hosea begann, sagte er zu ihm: Heirate eine Frau, die es mit vielen treibt, und zeuge mit ihr Kinder der Geilheit. Denn das ganze Land kehrt sich verhurt und geil von Jahwe ab. Da heiratete er Goma, die Tochter von Diblaim. Sie wurde schwanger von ihm und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte Jahwe zu Hosea: Nenn ihn Jezreel, denn bald werde ich das Blutbad rächen, das König Jehu in Jezreel angerichtet hat. Seine Nachkommen werden es büßen, und mit dem Königtum Israels wird es vorbei sein. In der Ebene Jezreel werde ich den Bogen Israels zerbrechen. Eine Anmerkung: Das hebräische Wort Sana, was mit Geilheit übersetzt wird, kommt 19 Mal bei Hosea vor. Es kann zwar Prostituierte meinen, bezeichnet aber meist ein illegitimes Sexualverhalten oder im übertragenen Sinn den Abfall von Gott. Weiter im Text. Goma wurde wieder schwanger und brachte ein Mädchen zur Welt. Da sagte er zu ihm: Nenn sie Lo-Ruhama, kein Erbarmen, denn ich habe jetzt kein Erbarmen mehr mit den Leuten von Israel, sondern verwerfe sie völlig. Doch mit den Leuten von Juda will ich Mitleid haben. Ich werde sie retten, denn ich bin Jahwe, ihr Gott. Aber ich tue es nicht durch Bogen, Schwert und Kampf, nicht durch Pferde und Reiter. Als Gomer Lo-Ruhama nicht mehr stillte, wurde sie ein drittes Mal schwanger und brachte einen Jungen zur Welt. Da sagte Jahwe: Nenn ihn Lo-Ami, nicht mein Volk, denn ihr seid nicht mehr mein Volk und ich bin nicht mehr für euch da. Die Apostelgeschichte, Kapitel 19, die Verse 1 bis 20. Missionsarbeit in Ephesus. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann hinunter in die Küstenstadt Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie erwiderten: Wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Fragte er weiter. Die Taufe des Johannes, erwiderten sie. Da sagte Paulus: Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern und taufte sie dann. Doch er sagte ihnen dabei, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen würde, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie. Da redeten sie in Fremdsprachen und machten prophetische Aussagen. Etwa 12 Männer gehörten zu dieser Gruppe. In den nächsten 3 Monaten ging Paulus regelmäßig in die Synagoge und konnte dort frei und offen sprechen. Er diskutierte mit den Juden über das Reich Gottes und überzeugte sie. Doch einige von ihnen verschlossen sich der Botschaft und waren nicht bereit, sich ihr zu unterstellen. Als sie dann den Weg des Glaubens vor der ganzen Versammlung verspotteten, brach Paulus den Kontakt zu ihnen ab. Zusammen mit denen, die Jünger des Herrn geworden waren, trennte er sich von der Synagogengemeinde und sprach von nun an täglich im Lehrsaal eines gewissen Tyrannus. Das tat er 2 Jahre lang, so dass im Laufe der Zeit die gesamte Bevölkerung der Provinz Asia, Juden wie Nichtjuden, die Botschaft des Herrn hörte. Außerdem ließ Gott ganz ungewöhnliche Wunder durch Paulus geschehen. Die Leute nahmen sogar Schweißtücher oder Schürzen, die er getragen hatte, und legten sie auf Kranke, worauf die Krankheiten verschwanden und böse Geister ausfuhren. Nun versuchten auch einige der umherziehenden jüdischen Geisterbeschwörer, den Namen des Herrn, den Namen Jesus, bei ihren Geisteraustreibungen zu benutzen. Sie sagten dann: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus verkündigt. Es waren besonders die 7 Söhne eines gewissen Skevas, eines jüdischen Hohenpriesters, die das taten. Doch bei einer dieser Gelegenheiten sagte der böse Geist in dem Besessenen: Jesus kenne ich, und wer Paulus ist, weiß ich auch. Aber ihr, wer seid denn ihr? Und der Besessene stürzte sich auf sie und warf sie zu Boden. Er setzte ihnen so zu, dass sie halb nackt und zerschunden aus dem Haus fliehen mussten. Die Geschichte war bald in ganz Ephesus bekannt. Juden und Nichtjuden wurden von Furcht gepackt und der Name des Herrn Jesus wurde geehrt und gepriesen. Nun traten viele von denen, die zum Glauben gekommen waren, vor die Gemeinde und bekannten, sich auch mit okkulten Praktiken abgegeben zu haben. Eine ganze Anzahl von ihnen brachte ihre Zauberbücher und verbrannte sie öffentlich. Man schätzte ihren Wert auf 50.000 Silberdrachmen. Eine Anmerkung: Die Drachme, eine Silbermünze, entsprach etwa dem Tagelohn eines Arbeiters, also 50.000 Drachmen waren mehr als 8 Talente, etwa 4 Millionen Euro. Weiter im Text. So erwies die Botschaft des Herrn ihre Macht und breitete sich immer weiter aus. Das war die Bibellese für heute. Und damit wünsche ich euch heute einen ganz gesegneten Montag, einen guten Start in die Woche. Und wenn ihr wollt, dann hört auch morgen wieder rein. Wir lesen weiter. Bis dann. Tschüss.